Es ist ja schon ein Lied gewesen und ein Lied, was Aussichten gibt auf die Zukunft. Und wir betrachten ja nun den zweiten Petrusbrief, der da handelt von dem Zustand der letzten Tage, wie Gläubige darin leben sollen. Was auf uns zukommen kann und auf uns zukommt und wie wir überwinden. Wir haben ja gelesen, dass wir ganz fest am Heiland halten sollen, dass wir uns beschenken lassen sollen durch sein Wesen, dass seine Tugenden, seine Wesensarten in uns Raum gewinnen und nach außen dringen, so dass wir noch ein Segen sein können für andere in der dunklen Welt. Dass das Wort Gottes feststeht, dass es nicht umgestoßen werden kann. Was Gott sagt, das tut er auch. Wir sollen festhalten an den prophetischen Aussagen, an dem, was Gott über die ganze Weltgeschichte ausgesagt hat, bis zum Ende. Wir sollen dankbar sein über dem, was sich schon erfüllt hat, weil Jesus, der Messias, Jesus Christus, der Erlöser, gekommen ist, der uns erlöst hat von unseren Sünden, der den Tod überwunden hat, und dass sich dann auch noch alles andere erfüllen wird, was noch offen steht. Und wir sehen ja vor unseren Augen heute die Sammlung Israels aus allen Nationen, ein Wunder der Gnade, was niemand menschlich für möglich gehalten hat, selbst das Volk Israel nicht. Das haben wir uns alles jetzt schon in diesen Tagen gesagt. Aber Gott erfüllt sein Wort. Er findet einfach den Weg zur Erfüllung seines Wortes. Und wenn wir die Aufforderung haben, heilig zu sein, wie er heilig ist, findet er auch immer einen Weg, in uns so zu wirken, vielleicht mit manchen äußeren Schwierigkeiten verbunden, damit wir auf dem Glaubensweg vorwärts kommen und dass auch die Umwandlung in sein Bild zunimmt, dass die Heiligkeit und die Gerechtigkeit nicht nur innen verborgen bleibt durch den Heiligen Geist, sondern auch nach außen tritt, dass unser Wesen ganz neu bestimmt wird und verändert wird zum Guten und zum Segen für unseren Nächsten. Wichtig ist, dass wir bleiben in dem Herrn, dass wir gefestigt bleiben in ihm. Denn es kommen Dinge auf uns zu, zum Teil sind sie schon auf uns zugekommen und kommen auf uns zu, die uns so erschüttern möchten, dass wir nicht mehr den klaren, geraden, schmalen Lebensweg erkennen können. Aber wenn wir festhalten am Worte Gottes, festhalten an unserem Heiland und bleiben in ihm, werden wir immer wieder neu erleuchtet über jeden Schritt, über jeden Zeitabschnitt, in dem wir leben. Sein Wort ist dann nämlich unseres Fußes Leuchte, ein Licht auf dem Weg, den wir durch die Zeit gehen sollen. Und so setzt auch Petrus im Blick auf die letzten Tage auch die Warnungen hinzu, Acht zu haben darauf, dass viele, viele falsche Lehren mit einschleichen wollen in das christliche Leben. Nicht im Abseits vom christlichen Leben, sondern mitten hinein wirken wollen. Und ich lese uns heute Morgen die Verse 1 bis 9a aus dem zweiten Kapitel. Es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch sein werden falsche Lehrer, die neben einführen werden verderbliche Sekten und verleugnen den Herrn, der sie erkauft hat, und werden über sich selbst herbeiführen eine schnelle Verdammnis. Und viele werden nachfolgen ihrem Verderben, um welcher Willen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Und durch Geiz mit erdichteten Worten werden sie an euch Gewinn suchen, welchen das Urteil von lange her nicht säumig ist und ihre Verdammnis schläft nicht. Denn Gott hat die Engel, die gesündigt haben, nicht verschont, sondern hat sie mit Ketten der Finsternis zur Hölle verstoßen und übergeben, dass sie zum Gericht behalten werden. Und hat nicht verschont die vorige Welt, sondern bewahrte Noah, den Prediger der Gerechtigkeit, Acht insgesamt und führte die Sintflut über die Welt der Gottlosen. Und hat die Städte Sodom und Gomorra zu Asche gemacht, umgekehrt und verdammt, damit ein Beispiel gesetzt den Gottlosen, die hernachkommen würden. Und hat erlöst den gerechten Lot, welchem die schändlichen Leute alles Leid taten mit ihrem unzüchtigen Wandel. Denn weil er gerecht war und unter ihnen wohnte, dass er es sehen und hören musste, quälten sie die gerechte Seele von Tag zu Tag mit ihrem ungerechten Wandel und Werken. Der Herr weiß, die Gottseligen aber aus der Versuchung zu erlösen. Bis soweit der Text. Wir sollen also auch wachsam sein, dass falsche Lehren und falsche Propheten in den letzten Tagen zunehmen in ihrem Auftreten und Wirken. In der Endzeit ist also die Glaubensgewissheit, dass Jesus Christus, der vom himmlischen Vater gesandte Erlöser und der kommende König ist, wichtig festzuhalten. Wichtiger denn je, denn genau diese Punkte werden zunehmend auch heute schon in Frage gestellt. Sie werden schon auf ein anderes Gleis geschoben und abgeschwächt und annulliert, wenn möglich. Die Anfechtung durch falsche Lehren werden so groß werden, dass halbherzige Christen nicht mehr Wahrheit und Lüge voneinander unterscheiden können. Darum sagt auch der Herr diese Worte, die drängenden Worte oder hinweisenden Worte in Matthäus 24, dass die Zeiten so schlimm werden, dass, wo es möglich ist, sogar die Auserwählten verführt werden und nicht selig bleiben könnten. So stark werden die Zeiten, und der Apostel Petrus hatte im Herzen vor seinem Abscheiden das alles nochmal deutlich zu sagen. Das kommt auf euch zu. Bleibt also beim Herrn. Wenn ich nicht mehr da bin, kann euch das nicht mehr sagen. Dann soll es in eurem Herzen wurzeln und pulsieren. Denn es wird so stark in der Anfechtung, dass, wenn möglich, sogar die Auserwählten verführt würden und nicht selig würden. Aber es ist nicht möglich, weil der Herr noch da ist und er hält uns fest. Aber wir müssen auch festhalten an seinem Wort. Bei allen Anfechtungen oder Verfolgung oder Leiden müssen wir sagen und immer wieder uns daran erinnern, wie es auch Paulus sagte: Ich weiß doch, an wen ich glaube. Das weiß ich doch, das kann mir doch keiner mehr nehmen. Das will ich mir auch nicht nehmen lassen. Und ich bin gewiss, er kann mich bewahren. Und er kann all das bewahren, was mir beigelegt ist, bis an den Tag Christi. So steht es in 2. Timotheus 1, Vers 12. Der Apostel Paulus hat das so betont, weil es betonungswert ist. Und wir müssen das auch uns immer wieder sagen, wenn Strömungen von außen kommen, die uns etwas anderes signalisieren wollen. Nein, nein, ich weiß, an wen ich glaube. Und der Herr wird mich bewahren. Liebe zu Gott in Jesus Christus und das Verlassen auf das prophetische Wort, das heißt von Gott geoffenbarte Wort, beides sind wichtige Grundlagen für unser Glaubensleben. Gerade in der Offenbarung, in dem 6. Sendschreiben, lesen wir ja, dass das durchträgt, dieses sich Verlassen auf den lebendigen Gott und sein Wort. Da wird nämlich zu der Gemeinde gesagt, Philadelphia, das Geheimnis ihres Hindurchgetragenwerdens, dass sie wohl eine kleine Kraft haben in Vers 8, aber der Herr ihnen immer eine offene Tür gibt. Denn sie haben sein Wort behalten. Sie haben sich nicht irre machen lassen, weder durch eigene Auslegung noch durch Auslegung anderer, sondern sie blieben bei dem geoffenbarten Wort, was der Herr ihnen gezeigt hat. Und darum haben sie immer eine offene Tür zum Wandel, zum Leben in dieser Zeit bekommen und auch zum Zeugnis. Siehe, ich werde geben aus des Satans Schule, die da sagen, sie seien Juden und sind's nicht, sondern lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen sollen und niederfallen zu deinen Füßen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Also Zeugnisfähigkeit bleibt bestehen. Und dann: Weil du hast bewahrt das Wort meiner Geduld, will ich auch dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird über den ganzen Weltkreis, zu versuchen, die da wohnen auf Erden. Das ist also die Beschreibung dieser gewaltigen Versuchungszeit, dass, wenn der Herr uns nicht festhält, wir sogar dieser Versuchung, weil sie so schleichend und so überzeugend eintritt, anheimfallen würden. Es ist ja nicht so, dass die Versuchung so offenbar wird, dass man hier unmittelbar was Schlechtes angeboten bekommt, sondern es wird so fein unterwandert. Sollte Gott gesagt haben, denk doch mal drüber nach, ach, du musst mal auf die Auslegung hören. Ja, das klingt ja ganz anders. Dabei weißt du ganz genau in deinem Herzen, was der Herr dir gesagt hat. Aber es soll in Frage gestellt werden, was du weißt. Es geht so schleichend. Aber der Herr bewahrt diejenigen, die sich einfach auf sein Wort berufen und im schlichten Glauben dieses Wort praktizieren. In Matthäus 24 noch einmal, wo ich ja eben schon etwas zitiert habe, weist der Herr darauf hin, dass seine Wiederkunft nicht nochmal in Knechtsgestalt geschieht, sondern in großer Kraft und Herrlichkeit. Matthäus 24, Vers 4 und 5 zunächst lesen wir, Jesus antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin Christus, und werden viele verführen. Wir sollten zunächst meinen, na, das fällt doch auf, wenn da einer sagt, er ist Christus. Nein, er kommt in einer Form und in einer Weise, dass man ganz genau hinschauen muss geistlich, um das erkennen zu können. Denn es werden auch mitfolgende Zeichen dabei sein. Wir lesen ja in Offenbarung 13, dass der Antichrist nicht einfach bloß mit Reden daherkommt und alle einlädt zum religiösen Glauben. Er macht Zeichen. Die Leute staunen alle. Ja, da ist doch die Kraft Gottes und kann doch kein anderer. Da müssen wir doch folgen. Das sind bestimmt Worte Gottes. So wie ich ja schon gesagt habe in diesen Tagen, dass es sogar Meinungen gab in der Hitlerzeit, dass er doch ein Bote Gottes sein könnte. Ja, gab es ja auch ein Buch, der Weiße Reiter in der Offenbarung. Da dachte man, das sei der Heilsbringer, der Weiße Reiter. Obwohl ja das hier der Weiße Reiter die Verstellung des Satans ist, der macht sich zu einem Weißen Reiter zurecht, um seinen Sieg zu erringen über die Menschen. Aber solche Bücher gab es dann in der Hitlerzeit. Das ist der Heilsbringer. Der hat so viel Gutes geredet. Ja, ist ja eigentlich wunderbar. Und er hat alles so wunderbar organisiert. Die Jugend war nicht mehr auf der Straße, die wurde beschäftigt. Ja, die Frauen, die hatten auch ihre Zusammenkünfte im BDM. War doch alles wunderbar. Man machte Ausflüge, ja, Kraft durch Freude. Ach, das ist doch alles bestens. Der Mann hat doch uns alles dargereicht, was wir brauchen. Der Heilsbringer. Ja, so wird das schleichend gehen. Es kommen viele unter meinem Namen und sagen, wir sind die Gesalbten. Christus heißt der Gesalbte. Wir sind die Gesalbten, von Gott Bestimmten und Befähigten, euch das Gute zu bringen. Hört nicht drauf, sagt der Herr. In Vers 26, wenn sie zu euch sagen werden, siehe, er ist in der Wüste, geht nicht raus. Siehe, er ist in der Kammer, glaubt es nicht. Denn gleich wie der Blitz ausgeht vom Aufgang und scheint bis zum Niedergang, so wird auch sein die Zukunft des Menschensohnes. Also ganz plötzlich, gar nicht hier so lange zu beobachten im Aufwachsen auf dieser Erde. Der Herr kommt plötzlich wieder. Und dann lesen wir in Vers 30, dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohnes am Himmel. Und dann werden heulen alle Geschlechter auf Erden und werden sehen kommen des Menschen Sohn in den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Also wir beobachten das Kommen des Messias nicht in der horizontalen, sondern in der vertikalen. Er kommt von oben nach unten. Aber das Angebot in der horizontalen wird immer wieder gemacht werden. Woran erkennen wir denn einen Irrlehrer und eine Irrlehre? Falsche Propheten gab es auch im Alten Bund. Es sind solche, die nebenbei etwas einführen zu dem Bestehenden. Das sind nicht solche, die etwas ganz Neues neben dem Bestehenden aufblühen lassen, sondern etwas hineinbringen, in Verbindung bringen, damit es nicht erkannt wird als falsch. Sie geben immer noch etwas zur Bibel hinzu. Sie fügen etwas in die Heilige Schrift ein. So zum Beispiel die Mormonen, sie haben doch die Bibel. Kann man doch nicht leugnen. Sie kommen sogar ins Haus mit der Bibel. Aber sie zitieren aus dem Buch Mormon etwas in die Bibel hinein. Und sagen, so und so muss das zu verstehen sein. Aber sie kommen mit der Bibel. Die Zeugen Jehovas kommen mit der Bibel. Aber sie interpretieren mit ihrem Wachturm etwas hinein. Sie schleichen sich nebenein mit diesen Dingen und verdrehen den Inhalt der Bibel. Oder denken wir auch an die Freimaurer. Ihre maurischen Schriften, die haben die Bibel, die Freimaurer. Es ist nicht so, dass sie die Bibel verleugnen. Im Gegenteil, sie suchen ja bestimmte Stellen heraus. Nicht Prediger Salomo ist bei ihnen ganz hoch angeschrieben und auch 1. Korinther 13 über die Liebe. Aber sie schieben ihre humanistischen Gedanken und freiheitlichen Gedanken mit ein, nebeneingeschlichen. Ja? Die christliche Wissenschaft, die haben die Bibel. Aber die Mrs. Eddie Baker hat ihre eigenen Offenbarungen, die sie mit reinschiebt. Und unter dieser Brille diese Bibel dann interpretiert. Oder denken wir auch an die pseudocharismatischen Bewegungen, wo immer noch einige Offenbarungen dazukommen sollen und ein neues Verständnis für das Wort Gottes geben sollen. Ein anderer Geist redet da hinein, der sich zwar auch Heiliger Geist nennt, aber nicht der Heilige Geist ist. Deswegen sagen wir ja oft, es ist keine Geistestaufe, sondern eine Geistertaufe, die dort geschieht, weil andere Lehren plötzlich da hineinkommen. Solche Lehren, wie wir das ja auch in Berlin in den Satzungen einer charismatischen Bewegung lesen konnten, dass Jesus Christus ja von Anfang an auch noch nicht präpariert war, um den Dienst hier auf Erden zu tun. Er war nur vom Geist gezeugt. Und erst bei der Taufe des Johannes ist er mit dem Geist erfüllt worden durch die Taube. Also, wir resultieren daraus, ihr seid nur durch den Geist gezeugt, jetzt müsst ihr noch die Geistestaufe haben und mit dem Geist erfüllt werden. Das sind diese Lehren, die nebenein sich schleichen. Und wer nicht noch die zusätzliche Geistestaufe, wie sie sagen, hat, ja, der kann nicht selig werden. Merken wir? Das geht ganz religiös vor. Oder die mündlichen Überlieferungen in der römisch-katholischen Kirche. Sie werden der Bibel gleichgesetzt. Man schiebt sie mit hinein und daher kann man also auch eine Heiligenverehrung ausüben. Man kann natürlich dann auch durch die Dogmen, die festgelegt worden sind, Maria konsultieren und um ihre Erscheinung bitten und Hilfe bitten, obwohl das gar nicht in der Bibel steht. Aber man kombiniert das mit dem Namen Maria, der Mutter Jesu. Oder eine andere Richtung, klar und wahr, Weltkirche Gottes genannt, von dem Armstrong mal herausgegeben, die ihre Lehrvorstellungen in die Heilige Schrift interpretieren. Oder ein Heimholungswerk Christi, dem wir ja auch mal begegnet sind in Hamburg, eine Frau, die Offenbarungen hat, die auch mit Toten in Verbindung treten kann, und dann redet Jesus zu ihr und diese Botschaften bringt sie dann mit in die Bibel. Alle haben sie die Bibel. Sie sagen nicht, die Bibel wollen wir nicht, wir machen was anderes. Das ist das Gefährliche, dass sie dieses haben. Oder denken wir auch an die Lehre der Anthroposophie von Rudolf Steiner. Sie haben die Bibel, aber sie bringen die Offenbarung von Rudolf Steiner mit hinein. Und interpretieren die Bibel dann so oder die Neuapostolen. Es gibt ja so viel unterdessen und es gibt noch mehr dann. die ja eben die Weissagung der neuen Apostel mit hineinbringen, wie was zu verstehen ist und die Menschen abhängig machen von diesen neuen Aposteln. Oder die New Age-Bewegung, die gnostische Bewegung, die sagt, alles, was übernatürlich ist, ist von Gott. Wir haben auch die Bibel. Alles, ob das Engel sind oder was das ist. Ja, das ist die gnostische Lehre. Und davor warnte bereits der Apostel Petrus, es werden falsche Propheten kommen. Passt auf, dass ihr euch von diesen Dingen nicht einfangen lasst. In dem Galaterbrief mahnte ja der Apostel Paulus auch dann später und sagte, wenn jemand kommt und selbst wenn es ein Engel vom Himmel wäre, und wir wissen ja, dieser Joseph Smith, der Gründer von den Mormonen, er sagt ja, da war ja ein Engel, der ist gekommen, hat mit mir geredet, Meroni, der hat mit mir geredet und ich habe das alles dann so gemacht, wie er das gesagt hat, hat auch die goldenen Platten gefunden und so weiter und so fort. Ja, ein Engel, auch Mohammed, bei dem erschienen ja auch immer Geister und Engel. Und er kriegte dann, man könnte äußerlich gesagt haben, epileptische Krämpfe und dann hatte er Offenbarungen. Und die Offenbarungen wurden dann festgelegt im Koran. Aber das waren nicht Engel Gottes. Ja, Paulus sagt ja hier im Galaterbrief Kapitel 1, Vers 8, so auch wir oder ein Engel vom Himmel euch würde das Evangelium predigen anders, als dass wir es euch gepredigt haben, der sei verflucht. Stimmt einfach nicht. Und wie wir jetzt gesagt haben, so sagen wir es nochmals, so jemand euch Evangelium predigt anders, denn das ihr empfangen habt, der sei verflucht. Das stimmt einfach nicht. Gottes Wort, das prophetische Wort, das ist bindend. Darum sagte Petrus, desto fester haben wir dieses Wort, weil Jesus gekommen ist, er hat uns erlöst. Wir haben den Heiligen Geist empfangen durch diese Befreiung und wir dürfen uns jetzt noch inniger auf das Wort Gottes verlassen, weil wir es jetzt noch besser verstehen. In 2. Korinther 11 spricht ja der Apostel Paulus auch nochmal dieses Thema ganz deutlich an und mahnt davor, auf etwas zu hören, was nicht identisch ist mit den schlichten Aussagen der Heiligen Schrift. 2. Korinther 11, Vers 13 bis 15, wo er sagt, solche falschen Apostel, er nennt sie also sogar Apostel, die sich ausgeben, als ob sie von Gott berufene Führer wären, falsche Apostel, trügliche Arbeiter, verstellen sich zu Christi Aposteln. Verstellen sich. Man kann sie fast nicht mehr unterscheiden. So sagen wir zum Beispiel auch die römisch-katholische Lehre, die ja erst aufgekommen ist nach dieser großen Kirchenspaltung, Ostkirche, Westkirche, die ist ja so täuschend ähnlich auch wie die evangelische Lehre. Der Wortschatz ist fast gleich, aber der Inhalt ist anders. Deswegen musste es ja die Reformation geben. Der Wortschatz klingt gleich. Christus starb am Kreuz für uns Menschen. Aber warum, mit welcher Wirkung, die ist unterschiedlich. Die Lehre der katholischen Kirche setzt diese Wirkung nur da ein, dass wir, wenn wir an ihn glauben, ein neues Leben beginnen können, hier aber bestraft werden im Fegefeuer, wenn wir nicht alles recht machen. Aber die evangelische Lehre, das Evangelium sagt, dieses Opfer hat uns nicht nur für den Augenblick erlöst, sondern in Ewigkeit vollendet. Ohne Werke dazu sind wir durch den Glauben vollkommen auf einmal. Das sagt diese Lehre nicht, deswegen muss man immer zu Maria gehen und sagen, bitte, bitte, bete doch, bitte für uns bei deinem Sohn. Er möchte uns doch gnädig sein, dass wir nicht verloren werden, dass wir nicht verdammt werden. Deswegen gibt es den Ablasshandel bis zum heutigen Tag, wo man dann Jahrhunderte erlassen bekommt, wenn man bestimmte Werke tut. Aber es klingt alles so ähnlich. Es klingt alles so ähnlich. Und viele, die nicht ihr Herz ganz an den Herrn hängen, verfallen dieser Lehre. Sie verstellen sich zu Christi Aposteln. Und das ist ja auch kein Wunder, denn er selbst, der Satan, verstellt sich zum Engel des Lichtes. Selbst der Satan. Darum ist es auch nicht ein großes, wenn sich seine Diener verstellen als Prediger der Gerechtigkeit. Wir können das kaum fassen, dass das möglich ist. Aber das ist das, wovon auch der Apostel Petrus warnend schrieb. Achtet darauf, dass ihr nicht in diese Schiene der Verführung kommt. Ein weiteres wichtiges Kennzeichen der verführerischen Sekten ist, dass sie Jesus Christus nicht als den alleinigen Mittler zwischen Gott und Menschen anerkennen. Den alleinigen Mittler. Wir sehen, dass da immer andere Mittelspersonen aufgetan werden, an die man sich halten muss, deren Wort man beachten muss, um überhaupt eine Verbindung zu Gott zu bekommen. Aber im Johannesevangelium lesen wir ja in Kapitel 14, wo Jesus deutlich sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand, niemand kommt zum Vater, denn durch mich, auch nicht durch Mohammed, auch nicht durch Maria, auch nicht durch irgendeinen Heiligen, sondern nur durch Christus. Und Paulus schrieb auch an Timotheus im 1. Timotheus 2, Vers 5, es ist kein anderer Mittler da, außer der eine, Jesus Christus. Kein anderer Mittler. Aber daran wird auch in diesen Unterwanderungen und Sekten gearbeitet, Jesus als den einzigen Mittler aus dem Mittel zu schieben. Und dass Jesus Christus nicht der eingeborene Sohn Gottes, also Gott selbst ist. Er soll nicht als solcher anerkannt werden. So wie es ja auch im 1. Johannesbrief geschrieben steht, dass die nicht sagen, dass Gott in Jesus ins Fleisch gekommen ist, die sind nicht von Gott. Die das nicht sagen, sondern die da sagen, dass wir an Gott glauben, aber Jesus ist nicht Gott. Das ist der Geist des Antichristes. Und wer den Sohn nicht hat, 1. Johannes 2, 22, der hat auch den Vater nicht. Und wenn er das noch so beteuert, er hat den Vater nicht. Ja? Also hier wird ganz religiös vorgegangen. Und das Dritte eben, dass Jesus nicht als der eingeborene Sohn Gottes in das sündliche Fleisch gekommen ist, also somit auch vollkommener Mensch war. Man will ihn entweder Mensch sein lassen oder Geist sein lassen, aber nicht Gott sein lassen, in den menschlichen Leib gekommen. Die Anthroposophen sagten ja zum Beispiel, ja, Christus war Geist. Deswegen, er ist ja nicht ins Fleisch gekommen und darum ist er auch nicht im Fleisch am Kreuz gestorben. Das war ein ganz anderer. Ganz anderer. Er ist Geist. Aber wir bekennen, und so ist es, dass Gott in Christus war, im Fleisch. Und das wurde geopfert für uns. Und hier wird daran gearbeitet, dass das nicht der Fall ist. Auch im nächsten Jahr, im Gedenken der Reformation, wird man das vermehrt tun. Jesus aus dem Zentrum verbannen. Er ist nur eine Wegmöglichkeit zu Gott. Wir haben ja alle einen Gott, egal ob du an Mohammed glaubst oder nicht. Wir haben ja einen Glaubensvater, Abraham. Ja, da sind wir doch eins, nicht? Auch mit dem Islam, wir haben doch einen Gott. Aber dass der Weg ein ganz anderer ist, dass der Messias über den Weg nicht über Ismael, sondern über Isaak kommen sollte, wird nicht betont. Da haben wir plötzlich dann nämlich nicht mehr denselben Gott. Wir haben zwar nur einen Schöpfer, aber keine Beziehung zum selben Gott. Und es soll zunehmend auch geleugnet werden, dass das Blut Jesu allein die Erlösung von Sünden gebracht hat und alles ausgetilgt hat. Deswegen soll immer noch was hinzugetan werden. Christus und das, Christus und die Taufe, Christus und die Geistestaufe, Christus und die Werke. Das heißt, die absolute Erlösung durch das Blut des Lammes allein wird auch zunehmend geleugnet, um den Menschen mehr in den Griff zu kriegen. All das ist die schleichende Pest, die doch die Gläubigen unterwandern möchte und kraftlos machen möchte. Dabei steht ja zum Beispiel in Epheser 1, Vers 7, dass wir gereinigt sind durch sein Blut. Durch sein Blut. Und als der Apostel Paulus sich verabschiedete von den Brüdern aus Ephesus in Apostelgeschichte 20, 28, sagte er ihnen ja auch, er hat uns erworben durch sein Blut, achtet auf diese Herde, die er sich durch sein Blut erworben hat. Es ist das Blutopfer, es ist das Lebensopfer, das Christus gebracht hat. Denn ein Leben musste für die anderen Leben einstehen. So wie das Leben vorher eines unschuldigen Tieres geopfert werden musste, damit das äußere Leben der Opfernden erhalten bleibt vor Gott. Und als Jesus das Abendmahl einsetzte, sagte er, das ist mein Blut. Also auch wieder der Hinweis, das Blut, was vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Oder in Hebräer 9, Vers 12, durch sein eigenes Blut ist er in das Allerheiligste eingegangen, durch das Blut. Und auch das will man annullieren. Liebe Geschwister, es geht hier nicht darum allein. Da hat man sich aufgeregt. Wir hatten mal ein Gemeinschaftstreffen auch in Berlin. Und dann gab es einen Referenten, der sagt, also mit dem Blut können wir nicht mehr anfangen, kann ich meinen Studenten gar nicht sagen, das ist so unappetitlich. Wir sagen einfach mit dem Tod, nicht? Und die Übersetzung von Jörg Zink, da wird das Blut auch ausgestrichen. Es geht hier nicht um den Tod, es geht um das Leben. Das Leben ist im Blut. Und deswegen muss dieses Leben, was im Blut ist, geopfert werden für das andere Leben. Es geht nicht nur um Tod, sondern um Leben. Ja? Darum das Blut. Und das möchte man abschwächen und sagen, Tod. Ja, dann, wo bleibt die Reinigung? Dann sagt man, er ist ein Märtyrer nur geworden. Ein Märtyrer, aber er ist nicht der Erlöser. Alle diese Irrlehrer und Irrlehren werden der göttlichen Verdammnis anheimfallen. Doch bis dahin versuchen sie, zu verführen. Und wie kann man verführt werden, wenn man nicht dem folgt, was Petrus sagt? Alle, die nicht von ganzem Herzen an Jesus Christus allein bleiben, werden offen werden für die süßlichen Verführungsworte, die in diese Welt gesprochen werden. Weil diese Verführungsworte zugleich auch eine materielle Annehmlichkeit versprechen. Und wenn man doch beides miteinander vereinen kann, ist es doch gut. Ist es doch gut. So wie eben auch das Wohlstandsevangelium, wo man gesagt hat, Gott will dir alles geben, was du möchtest. Du musst nur genaue Beschreibung geben von dem, was du haben willst. Und wenn du dir ein Fahrrad erbittest, so wie in Korea, die charismatische Bewegung von Dr. So, dann musst du die Farbe auch noch nennen, damit du das richtige Fahrrad kriegst. Das ist Wohlstandsevangelium. Ja, süßlich eingeschmückt. Ach ja, beides. Glauben an Gott und gut gehen. Wo haben wir die Verheißung, dass es uns im Wohlstand gut geht? Dementsprechend war der Apostel Paulus kein Christ. Dem ging's nie gut. Und doch ging's ihm gut, innerlich. Aber was der alles erlebt hat an Krankheit, an Not, an Verfolgung, da müssten wir sagen, der ist ja ständig gestraft worden. Er ist wahrscheinlich kein Christ. Dem hätte es doch gut gehen müssen. Gesundheit, Wohlstand. Und er sagt, ich hatte oft Mangel. Ich habe auch Hunger gehabt, Durst, ja. Habe gefroren. Die Hitze war manchmal auch stark. Schiffbruch erlitten. Alles Mögliche. Ja, aber hier kommt man dann schleicht man sich ein mit einem Wohlstandsevangelium. Und wenn man nicht ganz am Herrn ist, dann geht man gerne auf diese Annehmlichkeiten ein, sowohl als auch. Es darf mir wohl gehen und ich kann an Gott glauben, ist doch alles bestens. 2. Thessalonicher 2, Vers 9. Da wird nämlich gesagt, also schon in Vers 8, der Boshafte wird offenbar werden, welchen der Herr umbringen wird mit dem Geist seines Mundes und wird durch seine Erscheinung seiner Zukunft ihm, dem Boshaften, ein Ende machen. Ihm, dessen Zukunft geschieht nach der Wirkung des Satans mit allerlei lügenhaftigen Kräften und Zeichen und Wundern, die begleiten ihn und darauf fahren die Leute ab. Ich denke so daran, dass wir in Berlin da auch eine Zusammenkunft Gemeinde haben, nicht? Dann gab es einen Heiler, ein Billy Smith, damit das Bein wieder wächst und so weiter. Da sind die Leute alle hingelaufen, weil sie dachten, ja, mein Bein wird dann wieder gesund und ja, weiße Magie, Zeichen und Wunder. Ja, manche wären vielleicht auch, die dort kompatibel sind mit dieser Aussage, auch gesund. Und dann läuft man dorthin. Es kommt hier jemand und viele, die verführen mit lügenhaften Kräften, Zeichen und Wundern, denn der Teufel heilt auch, aber er kassiert dabei die Seele ein. Mit mancherlei Verführung zur Ungerechtigkeit unter denen, die verloren werden. Dafür, und hier liegt der Grund, dass sie die Liebe zur Wahrhaftigkeit nicht angenommen haben, auf dass sie selig würden. Darum wird ihnen Gott kräftige Irrtümer senden, dass sie glauben der Lüge. Sie glauben der Lüge. Sie können das dann nicht unterscheiden. Wir müssen also sehr gefestigt bleiben im Herrn, damit uns das nicht passiert, was der Gemeinde zu Laodicea passierte, dass sie sagten, wir haben ja alles, wir brauchen keine göttliche Zuwendung mehr. Was nötig war, das haben wir schon. Und dabei verloren sie schrittweise die Substanz des Glaubens, sodass der Herr sagt, wenn ihr nicht umkehrt, ich muss euch aus meinem Munde speien. Nicht nur, dass sich solche Christen selber schaden und aus der Gnadenführung fallen, sondern dass sie auch dadurch, durch solche Haltung, Kompromisshaltung, dann den wahren Gott in seinen Aussagen verlästern. Darüber wird, so sagt Petrus, der Name des Herrn gelästert. Das wollen Christen sein. Ja, das heißt, der Teufel, der ist ja raffiniert. Er reicht uns erst seine wohltuende Hand. Wenn wir sie aber nehmen, dann zeigt er mit dem Finger auf uns und klagt uns an. Genauso macht er es. Erst tut er so, als ob er Gutes mit uns im Sinn hat. Und wenn er uns dann erreicht hat, dann macht er uns öffentlich vor der ganzen Welt. Schaut mal, was der da gemacht hat. Ja? Und um dieser Provokation willen und der Offenbarmachung des Wesens derer, die sich Christen nennen und auf falschem Weg sind, wird der Name Gottes verlästert. So, dass viele sagen, naja, wo ist denn da nun Gott? Guck mal, der eine sagt so, der andere sagt so, in dieser Gemeinde, in dieser Sekte, in jener Kirche. Das sind die Aussagen im Kleinen, die Menschen auch schon darüber haben und sagen, dann kann es doch den Gott gar nicht geben. Wenn es den gäbe, dann würden sie doch da eins sein. Den kann es doch gar nicht geben, nicht? Und das sagt ja auch der Herr Jesus, dadurch, dass ihr eins seid in der Liebe, wird man erkennen, dass ich euch gesandt habe, dass ich euer Heiland bin. Weil wir Jesus Christus lieben und seine Ehre suchen, wollen wir also zu denen gehören, die sein Wort nicht nur hören, sondern auch tun. So wie es auch in dem Gleichnis von Lukas 6 beschrieben ist. Und somit seinen Namen verkündigen und bereit sein, auf sein Wiederkommen. Das Ziel der Irrlehren und Irrlehrer ist, durch erdichtete, lügenhafte Worte materiellen und ideellen Gewinn zu haben. Es ist ja interessant, also genau auch in der pseudocharismatischen Richtung geht's immer ums Geld. Und da muss uns schon eine Warnlampe aufgehen, wenn irgendwo zu viel von Geld nur geredet wird. Oh, da sind wir dann nicht mehr zu Hause. Wir wollen vom Werk des Herrn reden. Und wenn das Werk des Herrn geführt wird, dann wird auch das notwendige Geld dabei sein. Und ansonsten, wenn es nur ums Geld geht, ich erinnere mich auch in Bern gab es mal so einen charismatischen Kongress und dann hatte man das mit Anbetungsmusik beschallt und hat manchmal auch ein Windrauschen durch den Raum gezogen mit Windventilatoren und meint, jetzt ist der Heilige Geist da durchgezogen. Ja? Alle werden angerührt und nun soll jeder auf einen Zettel sein Gebetsanliegen aufschreiben. Das sammeln wir nachher ein und gleich eine finanzielle Gabe dazu geben. Das haben doch die meisten Leute tatsächlich gemacht. Den Zettel und das Geld da reingelegt. Und was war das Fazit? Als diese Konferenz zu Ende war, gab es natürlich viele Papiersäcke. Ja, voll mit diesen Zetteln der Gebetsanliegen, aber das Geld war nicht mehr drin. Ja, das hat man zurückgelassen, die Gebetsanliegen. Man wollte ja nur das Geld. Und so geht es überall ums Geld. Nicht? Auch damals in Berlin, wo die angeblich große Erweckung von der Südsternkirche ausgehen sollte, oder damals war es ja noch Neulendorfplatz, nicht, wo man ja gesammelt hat, 7 Millionen wollte man sammeln, 7 Millionen für ein Zentrum. Und dann sollten ja 7.000 ihre Gaben einlegen, dass diese Millionen zusammenkommen. Und man hat vorgeschlagen, also die Frauen mit langen Haaren, die können dem auch mal ein bisschen kürzen, dann kann man den Rest verkaufen. Man kann auch die Rente schon mal belasten und so weiter. Ja. Und wer da nicht dran teil hat, der gehört nicht zu den 7.000, die ihre Knie nicht vor Baal gebeugt haben. So hat man die Leute massiert, ja, dass sie ihr Geld geben sollten. Und viele haben sich tatsächlich verschuldet, um einfach dabei zu sein. Ich bin doch keiner, der vor Baal meine Knie beugt. Ja? Ich gebe auch mein Geld. Aber die ganze Sache ist natürlich zum Schluss zu Schanden geworden. Nicht? Und so massieren die Leute, die Irrlehrer, die Gemeinden. Sie suchen Reichtum an den Einzelnen und auch ideellen Gewinn, Anerkennung. Wo viel von einer menschlichen Person und von Geld geredet wird, kann man die Abweichung vom Zentrum des Evangeliums bereits erkennen. Und da sollten wir immer wachsam sein. Wir persönlich haben das auch so gehalten, das hatten wir auch damals mit Bruder Nützold gesagt, wenn die Schriftmission eine Sache ist vom Herrn, die uns vor die Füße gelegt ist, dann wollen wir sie annehmen, aber nicht um Geld betteln. Denn wenn es die Sache des Herrn ist, dann ist es auch die Sache des Herrn, das zu fördern. Und dann gab es mal einen Augenblick in der Plakatmissionsarbeit, wo wir sagten, wir könnten doch Patenschaften anbieten. Nicht? Manchmal kriegt er ja Zahlkarten sicher auch ins Haus. Ja, Sie können ja gleich einen Dauerauftrag, entweder 10 Euro oder 50 im Monat, brauchen Sie nur ankreuzen. Nicht? Ja, und mit den Patenschaften, dann haben wir gesagt, nein, das wollen wir nicht erst anfangen. Ja, jemand zu verpflichten, das Geld, gibt er. Der Herr muss die Herzen bewegen. Der eine gibt plötzlich 1.000 Euro, der andere gibt 10 Euro. Zusammen sind es 1.010, das ist sehr viel. Da spielt es doch gar keine Rolle, wie das ist. Es ist das Werk des Herrn. Wenn er uns aussendet, sorgt er auch für die Versorgung. Das hatte er zu den Jüngern gesagt. Nicht einmal nehmt noch nicht meine Tasche mit, kein Beutel. Ich bin ja dabei. Ja? Und ihr werdet dann auch ernähren. Und hier muss auch jedes Missionswerk aufpassen, dass es nicht finanziell in die Höhe schießt. Es gab ja da auch mal ein Missionswerk, die so viel eingenommen haben, weil sie ja mit dem Leid anderer Christen immer davon geredet haben und natürlich haben die anderen Christen immer gespendet für die Verfolgten und so weiter. Dann hat man ja 1 Million auf dem Konto gehabt, ja, und das gar nicht dann eingesetzt. Nicht? Hat man da von den Zinsen irgendwie gelebt oder ich denke auch an die Blindenmission, wo man dann sagte nachher, naja, man von den Zinsen, da können wir uns privat dann auch noch ein Büro einrichten und der Leiter damals hat sich dann das Leben genommen. Ja. hat sich dann das Leben genommen. Also wir müssen da auch ganz keusch mit umgehen, wo man also zu viel Menschenehre in den Vordergrund stellt und auch finanzielle Mittel. Da ist das Abweichen vom Zentrum des Evangeliums schon vorprogrammiert. Und natürlich ist das Ziel, die Gläubigen, das Ziel Satans, die Gläubigen zu seinen Werkzeugen zu machen oder ihr Zeugnis zumindest zu zerstören von der Auferstehung Jesu. Das darf nicht gesagt werden. Und wir lesen in der Offenbarung 12,12, dass der Satan wenig Zeit hat und er versucht, sein Werk mit Macht, gerade in der Endzeit, in den letzten Tagen, durchzuführen. Was will er? Er will der Morgenstern sein, der er ja mal war, so wie wir das in Jesaja 14 lesen. Da heißt es, du Morgenstern, ja, du bist jetzt herabgerissen worden, weil du dich gegen Gott aufgelehnt hast und er will wieder Morgenstern sein. Wir haben aber gerade gelesen in Offenbarung, dass Jesus Christus jetzt der wahre Morgenstern ist. Der Satan war ja der Luzifer, der Lichtträger, der Oberste über die gesamte Engelwelt, der Mitarbeiter Gottes. Aber weil er sich erhoben hat und überhoben hat, wurde er aus der Mitarbeit Gottes herausgeworfen. Aber er kämpft darum, wieder Morgenstern zu sein. Er möchte sich an die Spitze der Schöpfung setzen. Und das will er dann in der Zeit des Antichristen beweisen, des Antichristus. Ich bin Gott und sonst keiner mehr. Betet mich an. Zeichen und Wunder werdet ihr sehen. Es geht euch allen gut. Ich versorge euch. Verlasst euch nur auf mich. Das ist sein Ziel. Doch wenn wir treu bleiben und wir sollen treu bleiben, dann werden wir auch erfahren, was Jesus verheißen hat in Matthäus 16. Er sagt, meine Gemeinde soll von den Pforten der Hölle nicht überwunden werden. Oder in Lukas 12, fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es ist eures Vaters Wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Ja, es wurde ja heute Morgen auch schon gebetet, dahingehend erinnernd, dass der Herr der Weinstock und wir die Reben sind und wir in ihm bleiben sollen. Dann wird der Orientierungssaft, so will ich es mal sagen, auch in uns fließen und wir werden es mit den Augen des Herrn sehen, wo Gefahren lauern, wo uns das Zeugnis der Gnade weggenommen werden soll. Abschließend sagte ja hier in diesem Abschnitt Petrus, denk daran, diese Dinge, die sich gegen Gott aufbäumen werden, alle ihr Ende finden. Die Engelwelt ist nicht bewahrt worden, sondern sie wurde mit Ketten der Finsternis gebunden. Sie wurde aus dem Himmel verbannt. So wie wir das ja auch lesen können von dem Satan selbst in Hesekiel 28, 15 bis 17. Denkt daran. Das Gericht kommt, haltet nur stand, passt euch nicht an, will uns gesagt werden. Die Dämonen und alle, die auf sie hören, werden ja im Endgericht Gottes verurteilt werden. Wir lesen dann in Offenbarung 20, Vers 10, das ist ja alles so deutlich uns dargereicht, dass wir auch in Erinnerung daran bleiben, das wird nicht zu einem guten Ende kommen mit den Bösen, sondern das Gericht steht schon vor der Tür. Der Teufel, der sie verführte, wurde geworfen in den feurigen Pfuhl und wer mit Schwefel brennt, ja, auch das Tier und der falsche Prophet. Und sie werden gequält werden, Tag und Nacht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und dann auch in Vers 14 und 15, der Tod und die Hölle wurden geworfen in den feurigen Pfuhl. Das ist der andere Tod. Wenn jemand nicht ward gefunden, geschrieben in dem Buch des Lebens, der ward geworfen in den feurigen Pfuhl. Hier ist im Übrigen ja auch das Werk des Teufels sehr tätig. um deutlich zu machen, das gibt es nicht. Die Zeugen Jehovas und die Adventisten bestreiten das ja sehr vehement. Es gibt keine Hölle, keine Verdammnis, sondern sie sagen, wer nicht Zeuge Jehovas ist, dess Seele wird ausgelöscht. Gar nicht mehr da. Mit dem Tod ist alles aus. Das ist die Prognose. Und nur diejenigen, die sich an sie halten, die kommen auf die neue Erde. Ja? Aber es gibt die Verdammnis. Sie ist da. Sie wird hier angesprochen. Und wir sollen wissen, dass das Böse auch die gerechte Strafe empfängt. Wir haben die Beispiele genannt bekommen, dass Gott gesehen hat, wie die Menschen sich entwickelten, wie sie gegen ihn handelten und die Sintflut anberaumt wurde und musste alle wegnehmen, weil die menschlichen Herzen total abtrünnig geworden sind und haben sich mit den Lehren der Geister zusammengetan. Nur 8 Menschen wurden durch die Arche gerettet. Auch Sodom und Gomorra konnte in die Länge nicht existieren. Homosexualität, Unzucht in jeglicher Form, auch mit Tieren, wurde bestraft. Das war alles an der Tagesordnung, Sodomie auch genannt. Und Gott hat sein Urteil gesprochen. Alle gingen unter. Lot wurde gerettet. Er war kein Vollkommener. Er hat auch Fehler begangen. Und ich denke, das war sein größter Fehler, dass er sich von Abraham getrennt hat und dort in diese Stadt zog. Er hätte nicht dorthin ziehen müssen. Aber er hielt innerlich fest an dem lebendigen Gott. Er ist da. Und das sah Gott und deswegen zog er ihn heraus, bevor die Städte untergingen. Das sind also Hinweise für uns, dass wir, selbst wenn wir in schwierige Situationen kommen, wenn wir in große Anfechtungen kommen, immer daran denken, sie gehen vorbei, weil Gott sie strafen wird. Oder wie es meine Frau immer sagte, in 100 Jahren ist alles vorbei. Das heißt, wenn uns etwas ärgert, es geht vorbei. Wir müssen nur abwarten, nur geduldig sein, beim Herrn bleiben. Es zieht vorüber. So wie ein Gewitter, da kommt es an, warte mal, morgen ist es dann weg, am anderen Ende. Brauchst du dich jetzt gar nicht aufregen und denken, das sei immer so. Nein, es ist nicht immer so. Also wir sollen festbleiben, damit wir auch in der Frucht des Glaubens zunehmen, in der Heiligung leben können, die Frucht des Geistes sich offenbaren kann und die Frucht der Gerechtigkeit vor uns, vor unseren eigenen Augen, den Augen der anderen offenbar wird, nämlich die Frucht der Gerechtigkeit ist auch die Mission und die Evangelisation. Die Frucht, die daraus entsteht, jemand, der erlöst ist, errettet ist, hat Rettersinn und will auch, dass anderen geholfen wird. Und das soll so bleiben. Auch die Frucht der Lippen, Hebräer 13, Vers 15 und 16, soll immer wieder vorhanden sein, die seinen Namen bekennen. Der Herr weiß uns also zu bewahren, wir brauchen uns nicht zu fürchten vor unserer Schwachheit, vor unserer Nichttraute vielleicht oder manchmal Versagen, was wir ja auch leider noch registrieren bei uns. Aber wir brauchen nicht zu resignieren, sondern wir sollen auf den Herrn schauen, er wird uns weiter und durchführen. Er weiß uns, so haben wir es gelesen, aus jeder Versuchung zu erlösen. So wie auch Lot erlöst wurde vor dem Untergang Sodoms. Der Herr wird seine Gemeinde vor der Trübsal bewahren, in der Trübsal bewahren, was auch immer kommt. Und wir glauben, dass mitten in der großen Trübsal er seine Gemeinde auch entrückt, damit sich das Böse einmal so richtig entfalten kann. Und dass alle erkennen können am Ende, so wie wir erkennen können, auch bei dem Hitlerreich, das war absolut von Anfang bis zum Schluss schlecht. Auch wenn es am Anfang gut schien, war es doch schlecht. weil die Ziele, die am Anfang gesteckt worden sind, zum Schlechten immer mehr tendierten und nur diese Absicht hatten, das absolut Schlechte zu zeigen. Das sollen alle auch unter dem Antichristen merken. Und hier verstehen wir das Wort des Herrn Jesu, der ganz deutlich sagt in Johannes 5, Vers 24 und tröstet diejenigen, die zu ihm kommen, mitten in der Trübsal der Zeit und eigentlich denken, das wird doch alles nicht besser. Er sagt hier, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und er kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wir kommen nicht ins Gericht, aber wir sollen auch nicht nachlassen im Zeugnis von der Gnade. Egal welche falschen Lehren und falsche Lehrer auftauchen mit ihren Arten und Weisen. Wir bleiben bei dem Wort vom Kreuz, bei dem Wort der Erlösung. Das ist uns eine Kraft, die uns hindurchträgt, bis dass der Herr wiederkommt.